Ich war 8 Jahre alt, als ich das erste und letzte Mal an einem Pfadfinder-Camping-Ausflug teilnahm. Meine Eltern hatten mich dazu überredet, oder vielmehr gedrängt, weil sie dachten, ich müsste lernen, sozialer zu werden. In ihrer Welt bedeutete das Fußball spielen, laut sein, draußen herumrennen. In meiner Welt bedeutete es Horrorfilme gucken, Geschichten schreiben, in Ruhe gelassen werden. Doch das interessierte niemanden. Und so fand ich mich an einem trüben Herbstmorgen in einem Bus wieder, der uns durch die graue irische Landschaft in die Berge von Offaly brachte. Die anderen Kinder redeten laut, lachten, stießen sich gegenseitig in die Seiten. Ich saß alleine am Fenster, meinen Rucksack auf dem Schoß und betrachtete die dunklen Silhouetten der Bäume, die immer dichter wurden, je weiter wir uns vom nächsten Dorf entfernten. Der Himmel war wolkenverhangen, schwer, als würde er auf uns herabdrücken. Je näher wir dem Ziel kamen, desto tiefer grub sich das Gefühl in meinem Magen. Kein einfaches Unbehagen. Es war das dumpfe, zähe Ziehen einer Angst, die keinen Namen hatte. Damals dachte ich, es sei einfach die übliche Nervosität. Heute weiß ich, es war eine Warnung. Der Bus hielt auf einem Schotterplatz, irgendwo zwischen zwei Felsrücken. Eine einfache Holztafel verkündete den Beginn des Wanderwegs, der uns zum Ziel führen sollte, einer abgelegenen Blockhütte tief in den Bergen. Wir stiegen aus. Die Luft war kalt, fast beißend, und sie roch faulig. Eine Mischung aus feuchtem Laub, verrottetem Holz und etwas anderem, das ich nicht einordnen konnte. Es erinnerte mich an das tote Tier, das ich einmal auf einem Landweg gesehen hatte, wochenlang in der Sonne gelegen, halb im Teer versunken. Damals hatte ich mich übergeben. »Das ist nur die frische Bergluft«, rief Counselor Mireille d'Ambre mit einem viel zu fröhlichen Lächeln. Sie war eine der beiden Aufseherinnen, die uns begleiten sollten. Ihre Stimme klang hell, fast künstlich. »Viele Tiere hier. Da riecht es halt mal ein bisschen wilder.« Neben ihr stand Counselor Henrik Carvonen, ein ernster, schweigsamer Mann, dessen Präsenz durch seine schiere Statur beeindruckte. Er war der Vater von Tobias, genannt Tobe, einem der lautesten Jungen in meiner Klasse und meinem persönlichen Albtraum. Ich kannte Tobe gut, zu gut. Seine Späße auf meine Kosten waren selten kreativ, aber stets schmerzhaft. Mein einziger Freund, Rafik, war krankheitsbedingt zu Hause geblieben. Er hatte einen Magen-Darm-Infekt. Ich hingegen hatte keinen Ausweg. Wir begannen den Aufstieg. Die Gruppe bewegte sich in unregelmäßigem Tempo. Die lautesten Kinder liefen vorne weg, einige Ältere halfen beim Tragen der Ausrüstung. Ich hielt mich am Ende, zwischen Counselor d'Ambre und einem zögerlichen Jungen namens Milo aus einer anderen Schule. Das Geplapper verstummte langsam, je tiefer wir in den Wald kamen. Der Weg war schmal, von Wurzeln durchzogen und von dunklen, moosbewachsenen Bäumen umgeben, die sich wie Schatten über uns neigten. Das Licht wurde schummriger, als hätte der Wald selbst das Sonnenlicht verschluckt. Nach vielleicht 45 Minuten, es hätte auch länger sein können, die Zeit dehnte sich, erreichten wir die Hütte. Sie lag in einer kleinen Senke, halb versteckt zwischen Felsen und Nadelbäumen. Das Holz war dunkel und feucht, das Dach leicht schief. Der Eingang war eine einfache Holztür mit rostigen Angeln. Eine Feuerstelle war schon vorbereitet. Scheite lagen ordentlich gestapelt, als hätte jemand gerade erst alles vorbereitet. Doch niemand sollte vor uns dort gewesen sein. Ich wollte nicht in diese Hütte. Schon beim ersten Blick verspürte ich Abscheu, aber ich sagte nichts. Ich sagte nie etwas. Die anderen Kinder begannen, ihre Schlafsäcke auszubreiten und ihre Plätze zu sichern. Ich wählte einen Winkel ganz hinten, möglichst weit weg von Tobe, möglichst nah an der Wand. Es war kalt, viel kälter, als es sein sollte. Die Kälte zog durch die Holzbretter unter meinen Füßen und ließ meine Zehen kribbeln. Ich zog mich in meinen Schlafsack zurück, auch wenn es erst früher Nachmittag war. Counselor d'Ambre klatschte in die Hände. »Wer Lust hat, kann beim Aufbau des Lagerfeuers helfen. Der Letzte, der fertig ist, muss morgen den Abwasch machen.« Ein paar Kinder schrien freudig und liefen hinaus. Ich blieb sitzen. Niemand fragte mich, ob ich helfen wollte. Und das war mir nur recht. Tobe hatte natürlich sofort das Kommando übernommen. Ich hörte ihn draußen herumbrüllen, übertrieben laut lachen. Dann rief er plötzlich: »Hey Elian, wie wär's, wenn du uns ein paar Gruselgeschichten erzählst? Du magst doch so komische Sachen.« Gelächter folgte. Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Ich sagte nichts. Die Sonne begann, sich hinter den Gipfeln zu verstecken. Der Himmel brannte in einem trüben Orange, das von Minute zu Minute dunkler wurde. Die Schatten der Bäume wurden länger, dichter. Und wieder war da dieser Geruch. Stärker nun. Näher. Ich wollte mir einreden, es käme von der Umgebung, von abgestorbenem Laub, von nasser Erde. Aber etwas daran stimmte nicht. Es war nicht natürlich. Ich blickte zu Counselor Dambre. Sie stand draußen, schaute direkt zu mir herein und lächelte. Breit. Zu breit. Ihr Gesicht war im Schein des Feuers von unten beleuchtet, was ihr Lächeln unheimlich verzerrte. Ich fröstelte. Und zum ersten Mal fragte ich mich, ob dieser Campingausflug nur schlecht geplant war oder ob etwas viel Schlimmeres auf uns wartete. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass dieser Ort mich mein ganzes Leben verfolgen würde. Dass die Dinge, die hier lauerten, sich nicht nur in meinem Kopf festsetzen würden, sondern auch in der Realität. Die Nacht senkte sich über die Berge wie eine schwere Decke aus dunkler Wolle. Der letzte Lichtschein des Tages war verschwunden, ersetzt durch das matte Glimmen des Lagerfeuers und das gelegentliche Zucken der Taschenlampen, die nervös über die Bäume huschten. Es war mucksmäuschenstill. Keine Vögel, keine Insekten, nicht einmal das Rascheln von Kleintieren im Unterholz. Nur der Rauch, das Knacken des Holzes und das stetige Flackern, das tanzende Schatten an die Hüttenwand warf. Ich hatte mich in meinen Schlafsack verkrochen, doch Schlaf war ein ferner Gedanke. Mein Herz pochte in einem unnatürlichen Takt. Jeder kleine Laut ließ mich zusammenzucken. Ich hörte, wie draußen Tobe weiter lärmte. Seine Stimme hallte über den kleinen Hang. Doch irgendwann verstummte auch er. Die Welt versank in einer bedrückenden Stille. Dann war da wieder dieser Geruch. Er kam nicht mit dem Wind. Er war einfach da. Dick, faulig, schwer, wie altes Fleisch, das in der Sonne gegoren war. Es war derselbe Geruch, der uns schon beim Ausstieg aus dem Bus begrüßt hatte, doch nun war er intensiver, beißender, beinahe greifbar. Ich zog den Reißverschluss meines Schlafsacks höher, doch es brachte nichts. Der Gestank kroch in meine Nase, in meine Kehle, und mir wurde übel. Ich war nicht der Einzige, der ihn bemerkte. »Igitt, was ist das?« hörte ich eine Mädchenstimme von draußen. Wahrscheinlich Brenna, Tobes kleine Schwester. »Irgendein totes Tier, Mann, chill!« rief jemand zurück. Gelächter folgte, doch es klang gezwungen, nervös. Niemand lachte aus ehrlichem Spaß. Counselor Dambre trat in die Hütte. Ich sah sie nur kurz im schwachen Licht meiner Taschenlampe. Ihr Gesicht war kalkweiß, das Lächeln war noch da, aber es wirkte eingefroren. So als hätte es jemand aufgemalt und vergessen, es wieder zu entfernen. Sie setzte sich in die Nähe des Eingangs und starrte in das dunkle Holzfeuer. Nicht auf uns, nicht in die Ferne, direkt in die Glut. Minutenlang, ohne ein Wort zu sagen. Ich drehte mich zur Wand. Jede Faser in meinem Körper schrie danach, diesen Ort zu verlassen. Und doch blieb ich. Ich blieb, wie ich es immer tat. Still, angepasst, unsichtbar. Vielleicht war es genau diese Unsichtbarkeit, die mich so oft rettete oder zumindest dafür sorgte, dass ich Dinge beobachtete, die andere übersahen. Gegen Mitternacht, ich schätze es nur, denn ich hatte keine Uhr, versammelte sich die Gruppe wieder draußen am Lagerfeuer. Counselor Carvonen hatte eine Taschenlampe in der Hand und erklärte laut, dass nun eine Nachtwanderung folgen würde, um den Berg richtig kennenzulernen. Ein paar Kinder jubelten, andere stöhnten. Ich sagte nichts. Natürlich würde ich nicht mitgehen. Meine Taschenlampe war alt, das Licht flackerte und wurde mit jeder Minute schwächer. Und außerdem war ich einfach Lea. Willst du nicht mitkommen, Elian? Counselor Dambre stand plötzlich neben mir. Ich erschrak, hatte sie nicht hereinkommen hören. Ich glaube, ich bleib lieber hier, murmelte ich. Na gut, antwortete sie mit einem Lächeln, das viel zu breit für ihr schmales Gesicht war. Dann passe ich eben auf dich auf. Die Gruppe zog los. Tobes laute Stimme hallte noch eine Weile durch die Bäume, bis sie schließlich vom Wald verschluckt wurde. Ich blieb in der Hütte zurück. Nur ich und Counselor Dambre. Die Tür stand offen, ein kalter Windhauch strich durch den Raum. Ich setzte mich auf eine Bank nahe der Wand und starrte auf das verglühende Feuer draußen. Der Rauch stieg spiralförmig in den Nachthimmel, als wollte er fliehen. Das war ein armseliges Lagerfeuer, findest du nicht? Dambre hatte sich zu mir gesetzt. Ich nickte nur. Nicht mal eine einzige Gruselgeschichte. Was für eine Schande. Ich sagte nichts. Doch tief in meinem Inneren erwachte etwas. Hoffnung? Neugier? Vielleicht einfach nur der Wunsch, nicht mehr dieses unangenehme Schweigen auszuhalten. Würdest du gerne eine hören? Ihre Stimme war plötzlich ganz nah an meinem Ohr. Ich zuckte zusammen. Ja, vielleicht. Ich kenne einen Ort, wo man sie richtig erzählen kann. Ein bisschen weiter den Weg zurück, von dem wir gekommen sind. Ich nehme Marshmallows mit und heiße Schokolade. Was meinst du? Ich war wie betäubt. Alles in mir schrie, Nein zu sagen. Doch ich sagte, okay. Warum? Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht war es der Gedanke an Süßes, vielleicht die Illusion von Aufmerksamkeit. Vielleicht war ich einfach nur müde. So müde davon, immer allein zu sein. Oder vielleicht war es der Einfluss von etwas, das ich noch nicht verstand. Wir verließen die Hütte. Der Weg war steinig, die Nacht beinahe undurchdringlich schwarz. Dambre trug eine helle LED-Laterne, die alles in ein blasses, kaltes Licht tauchte. Mein eigenes Licht war kaum mehr als ein schwacher, gelblicher Schimmer. Wir gingen den Weg zurück, den wir am Nachmittag gekommen waren, doch er wirkte nun völlig anders. Als hätten sich die Bäume verschoben, als hätte der Wald sein Gesicht verändert. Ich dachte an meine Eltern, ob sie jetzt schliefen, ob sie mir je geglaubt hätten, was ich in dieser Nacht erleben sollte. Wir kamen zu einer kleinen Lichtung, kaum größer als ein Wohnzimmer. Einige moosbedeckte Steine lagen dort, halb im Boden versunken. Counselor Dambre setzte sich auf einen der Steine und klopfte mit der Hand darauf, als wäre er ein gemütlicher Sessel. »Setz dich. Ich erzähle dir eine Geschichte.« Ich setzte mich zögernd. Sie reichte mir eine Tasse dampfender Schokolade. Ich nahm sie entgegen. Der Geruch von Kakao und Zucker vermischte sich mit dem allgegenwärtigen Gestank, der hier fast unerträglich war. Ich nahm einen kleinen Schluck und verzog sofort das Gesicht. Etwas stimmte nicht damit. Etwas war faul. »Weißt du«, begann sie und sah mich unverwandt an, »es gibt viele Dinge in diesen Bergen, die nicht auf Karten zu finden sind, Dinge, die Menschen vergessen wollen, aber sie vergessen nie alles.« Dann erzählte sie von Kindern, die verschwanden, von Höhlen, die nicht existieren sollten, von Wesen, die unter der Erde lebten, in der Dunkelheit, wo kein Licht je hinreichte. Ich konnte mich kaum auf die Worte konzentrieren. Der Gestank war überwältigend und ihr Blick war starr, durchdringend, wie festgenagelt an meinem Gesicht. Ich versuchte, mich zu rühren, wollte etwas sagen, doch mein Körper fühlte sich schwer an, wie Blei, wie festgewurzelt. Die Laterne auf dem Stein neben ihr begann zu flackern. Mein Herz schlug schneller. Etwas stimmte nicht mit ihr. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Und noch bevor das Licht erlosch, wusste ich, ich war nicht mehr in einer Geschichte. Ich war mittendrin. Das Licht der Laterne flackerte wie eine letzte Warnung. Dann, plötzlich und vollkommen lautlos, erlosch es. Dunkelheit senkte sich über die Lichtung, vollkommen und undurchdringlich. Ich saß wie versteinert auf dem kalten, moosbedeckten Stein, die Tasse mit der seltsam schmeckenden Schokolade zitternd in den Händen. Die Nacht um mich herum war schwarz wie Tinte, und ich hörte nur das schnelle Pochen meines eigenen Herzens und das leise Rascheln von Blättern im Wind. Oder war es etwas anderes? Ein paar Sekunden verstrichen, vielleicht auch Minuten, es war unmöglich zu sagen. Dann hörte ich sie atmen. Counselor Dambray. Oder das, was einmal wie sie ausgesehen hatte. Das Atmen war verändert, tiefer, röchelnder, als würde es durch einen langen, schleimigen Schlund gepresst. Ich konnte sie nicht mehr sehen, aber ich wusste, dass sie direkt vor mir stand. Oder kniete. Oder lauerte. Meine Finger suchten fieberhaft den Schalter meiner Taschenlampe. Ich drückte. Nichts. Noch einmal. Ein flackerndes Zucken. Beim dritten Versuch sprang der Strahl endlich an. Schwach. Gelblich. Zitternd. Und da war es. Es war nicht mehr Counselor Dambre. Was immer da vor mir stand, war nur noch eine Hülle, aus der die Menschlichkeit gewichen war. Ihre Haut war grau-weiß, fleckig und feucht. Das Gesicht, wenn man es noch so nennen konnte, war zu lang, zu schmal, als hätte jemand das Bild eines Menschen verzerrt. Die Augen tief eingesunken, zu viele Falten an den Gelenken, zu viele Gelenke überhaupt. Ihr Körper schien sich zu winden, als könne er sich nicht entscheiden, in welcher Haltung er verweilen wollte. Und dann öffnete sie den Mund. Nicht um zu sprechen, sondern um zu lächeln. Reihenweise schwarze, splitterige Zähne glitten aus dem Schatten, und der Geruch, der mir entgegenschlug, war schlimmer als alles, was ich je zuvor gerochen hatte. Wie etwas, das nicht hätte leben dürfen. Wie der Atem eines Grabes. Ich sprang auf. Oder versuchte es. Meine Beine waren wie aus Gummi. Doch der bloße Anblick dieses Wesens hatte einen Fluchtinstinkt in mir ausgelöst, der jede Lähmung überwand. Die Tasse fiel zu Boden, rollte über einen Wurzelhügel und verschwand im Dunkel. Ich rannte. Hinter mir hörte ich das Ding. Keine Schritte, sondern ein Schlurfen, ein Klicken von zu vielen Gliedmaßen, ein schweres, knarzendes Schleifen. Ich sah nicht zurück. Ich konnte nicht. Denn wenn ich auch nur einen Blick wagte, würde ich vermutlich nie wieder die Kraft aufbringen, mich zu bewegen. Ich stolperte über eine Wurzel, fiel auf die Knie, rappelte mich hoch. Schlamm und nasse Erde klebten an meinen Händen, mein Atem ging stoßweise. Ich rannte weiter, zurück in Richtung der Hütte. Ich wusste nicht, wo ich war. Die Dunkelheit hatte mich desorientiert, doch irgendwo dort vorn musste der Pfad sein. Ich erinnerte mich an einen abfallenden Hang, an lose Steine unter den Füßen. Und dann war er da. Ich rutschte, stolperte, rollte beinahe den Abhang hinunter und landete hart auf einem schmalen, schlammigen Weg, der zurück zur Hütte führte. Die Taschenlampe war mir entglitten. Ich konnte sie nicht sehen, hörte aber, wie etwas Schweres sie zertrat. Ich schrie. Nicht aus Schmerz, sondern aus reiner kindlicher Panik. Es war kein Ruf nach Hilfe. Es war ein Schrei in die Leere, ein verzweifeltes Flehen an eine gleichgültige Welt. Dann Licht. Aus der Ferne, schwach, flackernd. Taschenlampen, Stimmen, Kinderstimmen. Und dann Counselor Carvonens tiefe, fordernde Stimme. Elian, was ist los? Elian, Junge! Ich taumelte dem Licht entgegen. Hände griffen nach mir, hielten mich fest. Ich brach zusammen. Weinte. Konnte nicht sprechen. Konnte kaum noch atmen. Ich war nur noch ein Häufchen Angst und Schlamm und Frost. Jemand rief nach Counselor Dambra. Ich murmelte nur, nicht in den Wald. Bitte, nicht da rein. Die anderen Kinder, gerade erst von ihrer Nachtwanderung zurückgekehrt, standen schweigend da. Ich sah in ihre Gesichter. Einige von ihnen wirkten blass. Brenner weinte. Tobe schwieg. Das allein war schon ein beunruhigendes Zeichen. Später, viel später, im Inneren der Hütte saß ich auf einem Stuhl in eine Decke gehüllt. Counselor Carvonen hatte mich beruhigt, so gut es ging. Er wollte wissen, was passiert war. Ich konnte nichts sagen. Nur bruchstückhafte Worte. Schatten, Zähne, Lächeln, Schmutz, Lüge. Niemand fand Counselor Dambre. Tobe saß in einer Ecke, starrte aus dem Fenster, blass, ruhig. Kein einziges spöttisches Wort kam über seine Lippen. Es war, als hätte auch er etwas gesehen. Etwas, das ihm den Mund verschlossen hatte. Doch niemand fragte ihn. Die Nacht verging in zäher, traumhafter Langsamkeit. Ich schlief nicht. Ich wagte es nicht. Ich hörte jeden Laut, jeden Windstoß, jeden entfernten Zweig, der knackte. In jedem Schatten, jeder Bewegung sah ich dieses Ding. Nicht mehr menschlich. Aber doch irgendwie noch in Menschengestalt. Am nächsten Morgen war Counselor Dambre noch immer verschwunden. Doch niemand sprach darüber, niemand stellte Fragen und niemand wagte sich in den Wald. Die Sonne stieg zögerlich über die Gipfel der Berge, doch ihre Strahlen schienen es nicht zu wagen, die Schatten des Waldes zu durchdringen. Der nächste Tag brach an, doch nichts daran fühlte sich wie ein neuer Anfang an. Alles war bleiern, schwer, durchzogen von der Erinnerung an die Nacht. Die Hütte lag still, als wäre sie aus der Zeit gefallen. Niemand sprach über das, was geschehen war, und niemand fragte nach Counselor Dambre. Ich saß stumm in einer Ecke, den Blick auf den Holzboden gerichtet. Meine Kleidung war noch immer feucht vom Schlamm der Nacht, meine Haut aufgeschürft und fleckig von kleinen Kratzern. Doch niemand bot mir Hilfe an. Nicht aus Bosheit, eher aus Angst, mich zu berühren, als hätte ich etwas mitgebracht, das auf sie übergehen könnte. Tobe war ungewöhnlich ruhig. Er warf mir hin und wieder Blicke zu, die schwer zu deuten waren. Keine Bosheit, keine Schadenfreude, etwas anderes. Vielleicht war es das erste Mal, dass er mich nicht als Ziel, sondern als Zeugen betrachtete. Einige der Kinder spielten Karten, andere tuschelten in Ecken. Counselor Carvonen versuchte mit beruhigender Stimme den Tagesablauf zu erklären, doch sein Tonfall war fahrig, seine Hände zitterten leicht, als ob auch er nicht ganz glauben konnte, was er heute nicht sagte. »Wir werden heute nicht wandern. Wir bleiben in der Nähe der Hütte. Es ist besser so.« Niemand widersprach. Der Tag zog sich hin wie alter Kaugummi. Ich konnte nicht essen. Der Geruch der heißen Schokolade von letzter Nacht hing noch immer in meiner Nase, vermischt mit dem fauligen Gestank, der wie ein Schleier über der Erinnerung lag. Es war, als wäre er jetzt in mir drin, dieser Geruch, als hätte er sich eingenistet. Gegen Abend nahm die Kälte wieder zu. Ein Sturm schien sich in der Ferne zusammenzubrauen. Die Kinder wurden unruhig. Man schlug vor, erneut ein Lagerfeuer zu machen. Dieses Mal größer, wärmer, vielleicht sogar mit Geistergeschichten, als wolle man die Dunkelheit bekämpfen, indem man ihr ins Gesicht lachte. Ich blieb in der Hütte. Die anderen gingen hinaus, unter der Aufsicht von Counselor Carvonen, der einen dicken Mantel trug und seine Taschenlampe umklammerte, als hinge sein Leben daran. Tobe zögerte. Er war der Letzte, der die Hütte verließ. Beim Hinausgehen drehte er sich noch einmal um. Unser Blick traf sich für den Bruchteil eines Moments. Und da war wieder dieses undefinierbare Etwas in seinen Augen. Dann war ich allein. Fast allein. Ich saß auf meiner Bank in der Ecke und lauschte dem Prasseln des beginnenden Regens auf dem Dach. Die Stille im Inneren war dickflüssig wie kalter Honig. Ich wollte nicht schlafen. Ich wollte nur warten, bis der Morgen kam. Wenn er denn kam. Dann hörte ich Schritte. Nicht draußen. Drinnen. Ganz leise. Holz auf Holz. Vorsichtig. Tastend. Ich hielt den Atem an. Die Tür war geschlossen. Niemand hätte hereinkommen können. Und doch. Ein Schatten bewegte sich im hinteren Teil der Hütte, wo die Schlafsäcke lagen. Ich konnte nicht erkennen, wer oder was es war. Meine Taschenlampe war längst ausgegangen. Das Licht draußen reichte nicht mehr durch die kleinen Fenster. Es war zu dunkel. Der Schatten bewegte sich nicht weiter. Er stand einfach da, regungslos. Und ich konnte schwören, dass er mich anstarrte. »Elian!« Mein Herz setzte aus. Die Stimme war flach, fast mechanisch, aber sie war nicht fremd. Es war Counselor Dambray oder das, was sie imitierte. Langsam trat die Gestalt näher, Schritt für Schritt. Der Körper war zu steif, die Bewegungen zu abgehackt, als hätte jemand vergessen, wie man einen Menschen richtig bewegt. Doch das Gesicht, es war dasselbe wie zuvor, zu freundlich, zu symmetrisch. Die Augen zu weit geöffnet, das Lächeln zu lang. »Ich hab dich gesucht«, sagte sie, oder es, in diesem unnatürlich süßen Ton. »Ich habe dir noch eine Geschichte versprochen.« Ich wollte schreien, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Mein Körper reagierte nicht. Ich war ein gefrorenes Stück Angst. Das Ding beugte sich zu mir herunter, so nah, dass ich den Geruch wieder spürte, den uralten, feuchten, modrigen Geruch, der Geruch von etwas, das nie gelebt haben sollte. Dann Stimmen, Kinderstimmen, lachend, plappernd. Sie näherten sich. Das Lagerfeuer war offenbar vorzeitig beendet worden. Die Gestalt zog sich zurück, langsam, lautlos, und verschwand in den Schatten. Wie Wasser, das durch Ritzen sickert. Ich saß noch immer da, starrte in die Dunkelheit und als die Tür aufging und der erste Lichtschein den Raum durchdrang, war sie verschwunden. Ich sagte nichts, als die anderen hereinkamen. Tobe sah mich an, sah meine starre Haltung, mein blasses Gesicht und fragte ebenfalls nichts. In jener Nacht schlief ich nicht. Ich horchte nur. Darauf, ob der Regen einen bestimmten Geruch mit sich brachte, darauf, ob jemand im Schatten wartete und darauf, ob mein Name noch einmal in der falschen Stimme gesprochen wurde. Der Regen hielt über Stunden hinweg an. Er trommelte auf das Dach der Hütte wie tausend kleine Finger, die nicht aufhören wollten zu klopfen. Der Morgen dämmerte, grau und farblos, als hätte die Welt beschlossen, für diesen Tag auf Licht zu verzichten. Niemand sprach darüber, dass Counselor Dambre nicht zurückgekehrt war. Es war, als hätte man sich stillschweigend darauf geeinigt, das Thema zu begraben, tief unter Gerüchten, Halbwahrheiten und kindlicher Verdrängung. Ich verließ mein Lager nicht. Ich beobachtete, lauschte und wartete. Tobe war seltsam still. Brenner mied jeden Blickkontakt. Counselor Carvonen machte einen erschöpften Eindruck, seine Schultern hingen tief und seine Augen blickten ins Leere, als würde er in Gedanken bereits den Berg verlassen. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft. Kein Kind lachte, keines tobte, sogar die lauten Jungen hielten sich zurück. Der Wald hatte uns gezeichnet und wir wussten es alle, auch wenn niemand den Mut aufbrachte, es auszusprechen. Am Nachmittag, als der Regen in einen feinen Nebel überging, entschieden sich einige Kinder auf dem umzäunten Pfad einen kleinen Spaziergang zu machen, begleitet von Counselor Carvonen. Ich meldete mich nicht. Ich würde diesen Ort, diese Hütte, nicht noch einmal verlassen. Nicht, solange ich nicht sicher war, dass das Ding weg war. Und dann war sie plötzlich wieder da. Einfach so. Counselor Dambre stand in der Tür, als hätte sie sich nur kurz entfernt, um Feuerholz zu holen. Sie trug dieselbe Kleidung wie zuvor. Ihre Haare hingen nass an ihrem Kopf, aber sie waren ordentlich gekämmt. Kein Schlamm, kein Kratzer, keine Erschöpfung war an ihr zu erkennen. Nur dieses Lächeln. Es war dasselbe. Noch immer zu breit. Noch immer zu ruhig. Ein paar Kinder blickten auf. Einige sprangen sogar auf. Eine Stimme rief erleichtert, »Sie ist wieder da!« Doch niemand fragte, wo sie gewesen war. Sie selbst erklärte es auch nicht. »Ich bin nur etwas zu weit gegangen, Kinder«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Der Nebel hat mich durcheinander gebracht. Aber ich bin jetzt wieder hier. Alles ist gut.« Ich saß starr auf meiner Bank und starrte sie an. Alles war nicht gut. Sie war nicht dieselbe. Ich beobachtete, wie sie sich durch den Raum bewegte. Ihre Schritte waren zu gleichmäßig, zu überlegt, kein Stolpern, kein Zögern. Als hätte sie jeden Bewegungsablauf geübt, hundertfach, aber nie wirklich verstanden. Ihre Augen suchten nie den Blickkontakt. Stattdessen schienen sie auf einem unsichtbaren Punkt zu ruhen, knapp oberhalb unserer Köpfe. Nur wenn sie lächelte, blitzten sie kurz auf. Kalt, leer und unergründlich. Counselor Carvonen kam mit den restlichen Kindern zurück. Er war sichtlich erleichtert, sie zu sehen, doch auch er wirkte befangen. Er umarmte sie nicht, fragte nicht, wo sie gewesen war. Stattdessen nickte er nur kurz und wandte sich dann den anderen zu. Ich wollte schreien. Ich wollte rufen: Das ist nicht sie! Aber ich schwieg. Denn tief in mir wusste ich, dass niemand mir glauben würde. Die Nacht brach herein und mit ihr kehrte der Geruch zurück. Er war schwächer als zuvor, verdünnt durch Nebel und Regen. Aber er war da. Ich roch ihn zuerst, als ich aufwachte, irgendwo tief in der Nacht. Ein süßlicher, verfaulter Dunst, der sich langsam in die Ecken der Hütte schlich wie Rauch aus einem längst erloschenen Feuer. Ich richtete mich auf, wagte es nicht, meine Taschenlampe zu benutzen, aus Angst gesehen zu werden. Dann hörte ich die Schritte. Sie waren leise, vorsichtig. Nicht wie jemand, der durchs Zimmer geht, eher wie jemand, der die Dunkelheit testet, ob sie ihn trägt. Ein Rascheln, ein Atmen. Ich wagte es, den Kopf zu heben und sah sie. Sie stand mitten im Raum, ganz still, ohne Bewegung. Ihre Silhouette war nur schemenhaft gegen das fahle Grau der Fenster zu erkennen. Sie schien auf niemanden gerichtet. Und doch hatte ich das Gefühl, dass sie alle ansah. Gleichzeitig. Dann hob sie langsam die Hand. Eine Geste. Fast wie ein Segenszeichen. Ein Finger zu viel. Ich keuchte leise. Doch es war zu spät. Ihr Kopf drehte sich. Nicht in einer normalen Bewegung, sondern langsam, ruckartig, wie auf einem falschen Gelenk. Ihre Augen trafen meine. Und sie lächelte. Ich war nicht mehr allein. Ich war nie allein gewesen. Das Ding in der Haut von Counselor D'Ambre hatte mich gesehen. Und nun wusste es, dass ich wusste, was es war. Ich wandte den Blick ab, presste meine Hände über die Ohren, zählte im Kopf. 1, 2, 3, bis 100. Als ich wieder aufsah, war sie fort. Oder schien es zumindest. Am Morgen war alles wie zuvor, bis auf eines. Niemand erinnerte sich daran, dass Counselor D'Ambre verschwunden war. Niemand schien es ungewöhnlich zu finden, dass sie wieder da war. Es war, als hätte man die Realität neu geschrieben, und nur ich hatte das Original noch im Gedächtnis. Ich schwieg. Doch etwas in mir zerbrach in jener Nacht. Nicht aus Angst, sondern aus der schmerzhaften Gewissheit, dass es niemanden gab, der mich retten würde. Der Morgen kam, aber er brachte keinen Trost. Die Sonne war hinter schweren, unbeweglichen Wolken verborgen und der Himmel hatte die Farbe von nassem Stein. Das Licht, das durch die Fenster der Hütte fiel, war trüb, blass, beinahe feindlich. Nichts an diesem Tag fühlte sich wie Erlösung an, eher wie eine Verlängerung eines Albtraums, den man nicht abschütteln konnte. Wir frühstückten schweigend. Die Müslischalen klapperten leise, Löffel rührten durch kalte Milch und niemand sagte etwas, das über ein Murmeln hinausging. Counselor D'Ambre, oder was immer sie war, bewegte sich zwischen uns, lächelnd, helfend, freundlich. Doch das Lächeln saß wie eine Maske auf ihrem Gesicht, glatt und unbeweglich, als wäre es mit Nadeln festgesteckt worden. Ich wagte nicht, sie direkt anzusehen. Doch jedes Mal, wenn ich glaubte, ihr Blick sei anderswo, spürte ich ihre Augen auf mir, als würde sie prüfen, ob ich etwas sagen würde, als wollte sie sicher sein, dass ihr Geheimnis bewahrt blieb. Ich hielt den Kopf gesenkt und aß nicht. Gegen Mittag wurde beschlossen, dass wir vorzeitig abreisen sollten. Der Regen der letzten Tage hatte die Wanderwege aufgeweicht und einige Eltern hatten bereits Bedenken geäußert. Man würde einen alternativen Rückweg organisieren. Ein paar der älteren Jungen jubelten leise. Einige Mädchen waren erleichtert. Und ich? Ich zählte innerlich die Stunden, bis ich diesen Ort verlassen konnte. Doch auch das bedeutete keine Sicherheit. Denn ich wusste, es würde nicht aufhören. Nicht mit der Abfahrt, nicht mit der Heimkehr. Was ich gesehen hatte, konnte ich nicht vergessen. Und was mich gesehen hatte, würde mich nicht vergessen. Wir packten unsere Sachen. Ich stopfte meinen schmutzigen Schlafsack in den Rucksack, ließ das meiste meiner Kleidung ungeordnet zurück. In der Ecke der Hütte, wo Counselor Dambré in der Nacht gestanden hatte, lag ein feuchter Fleck, als hätte sich dort etwas stundenlang aufgehalten, das keine Wärme kannte. Ich ging nicht näher heran. Draußen warteten wir auf die Fahrzeuge. Counselor Cavonen stand mit dem Funkgerät am Rand der Lichtung, sprach leise mit jemandem, während die Kinder im Kreis saßen und versuchten, sich gegenseitig aufzumuntern. Toby war still. Unnatürlich still. Er sagte nichts, spielte mit einem Stein, den er immer wieder in seiner Hand drehte. Plötzlich stand Brenner auf. »Wo ist meine Kamera?« fragte sie laut. Ihre Stimme zitterte. Niemand antwortete. »Ich hatte sie in meinem Rucksack. Gestern war sie noch da.« Ich beobachtete, wie sie den Rucksack umkrempelte, alles herauszog. Kleidung, Süßigkeiten, ein Notizbuch. Doch keine Kamera. Ihre Hände begannen zu zittern. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Papa, ich will heim. Ich will einfach nur heim.« Counselor Carvonen kam sofort zu ihr, legte beruhigend eine Hand auf ihre Schulter. Doch sie wich zurück. »Sie war's.« Brenner zeigte plötzlich auf Counselor Dambré. Ihre Stimme überschlug sich. »Sie hat die Kamera genommen. Ich habe gesehen, wie sie sich daran zu schaffen gemacht hat.« Ein ersticktes Schweigen legte sich über die Gruppe. Dambré lächelte nur. »Ach, Brenner«, sagte sie in diesem Ton, der zu süß war, zu sanft, zu kontrolliert. »Warum sollte ich so etwas tun? Vielleicht hast du sie verlegt.« »Nein, ich hab sie...« Sie brach ab. Ihr Blick wurde leer. Ihre Lippen zitterten. Es war, als hätte ihr jemand einen Schalter umgelegt. Sie sagte nichts mehr, setzte sich wortlos wieder hin und sah niemanden an. Der Transport kam gegen Nachmittag. Zwei Jeeps, einer für das Gepäck, einer für uns. Der Weg ins Tal war rutschig, aber passierbar. Niemand sprach. Nicht im Jeep, nicht während der Fahrt. Nur der Regen auf dem Dach und das Quietschen der Reifen auf matschigem Untergrund begleiteten uns. Ich saß neben Tobe. Er roch nach nassem Stoff und kaltem Schweiß. Irgendwann flüsterte er, kaum hörbar, »Ich hab was gesehen. Am Fenster. Letzte Nacht.« Ich drehte langsam den Kopf zu ihm. »Sie hat da draußen gestanden. Oder etwas, das, wie sie aussah.« »Ich weiß«, antwortete ich. Mehr sagten wir nicht. Zurück in der Schule behandelte man mich mit Vorsicht. Nicht aus Mitleid, eher aus Misstrauen. Die Geschichte, die ich schließlich erzählte, war fragmentarisch. Ich log nicht, aber ich ließ vieles weg. Niemand hätte mir geglaubt. Niemand wollte glauben, dass irgendetwas Übernatürliches im Spiel gewesen war. Counselor Dambré sei mitten in der Nacht zurückgekehrt, hieß es. Sie habe sich im Nebel verirrt. Der Rest nur kindliche Einbildung und Gruppendynamik. Sie verschwand wenige Tage nach unserer Rückkehr aus dem Schuldienst. Niemand wusste genau, warum oder wo sie hingegangen war. Es gab keine offizielle Erklärung. Nur ein plötzliches Schweigen. Doch das war nicht das Ende. In jener Nacht hatte etwas begonnen. Etwas, das warten konnte. Etwas, das wusste, dass ich es gesehen hatte. Etwas, das mich irgendwann wiedersehen wollte. 22 Jahre vergingen. Ich sprach nie wieder über das, was in den Bergen von Offaly geschehen war. Nicht mit meinen Eltern, nicht mit Lehrern, nicht mit den wenigen Freunden, die ich später noch hatte. Die Erinnerungen waren wie alte, vergilbte Fotos in einem verschlossenen Karton. Ich wusste, dass sie da waren, aber ich wagte es nicht, sie anzusehen. Ich baute mir ein Leben auf. Studium, Arbeit, eine kleine Wohnung in einer ruhigen Gegend. Ich mied Wälder, Hütten, alles, was nach Abgeschiedenheit roch. Ich fühlte mich sicher, solange ich unter Neonlicht war, umgeben von Mauern, mit dem Geräusch von Autos draußen und dem Surren des Kühlschranks drinnen. Zivilisation war mein Schild. Doch selbst Schilde können brüchig werden. Es war ein Dienstagabend im Spätherbst, als ich die Nachricht erhielt. Ich hatte gerade den Fernseher ausgeschaltet, wollte ins Bett, da vibrierte mein Handy auf dem Nachttisch. Der Absender war ein Name, den ich jahrzehntelang nicht gehört hatte. Tobias Karvonen. Ich starrte den Namen an, als hätte er ein Gewicht, das sich durch das Glas meines Displays in mein Herz drückte. Meine Hände wurden kalt. Ich öffnete die Nachricht. »Hey Elian, ich weiß, das kommt unerwartet. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dir schreibe. Ich hätte mich früher melden sollen. Aber ich konnte es nicht. Ich war ein Arschloch damals. Das weiß ich. Und ich habe Dinge gesehen. Dinge, die ich nicht verstehe. Ich muss mit dir reden. Persönlich. Bitte. Ich glaube, du brauchst das genauso wie ich.« Ich las die Nachricht 5-mal, bevor ich antwortete. Nicht, weil ich zögerte, sondern weil mein Herz so laut schlug, dass ich meine Gedanken nicht ordnen konnte. Schließlich schrieb ich zurück: »Wo?« Er nannte eine Adresse. Eine kleine Kneipe in der Nähe seiner Wohnung. Er arbeitete dort inzwischen als Manager, schrieb er, und wir könnten uns treffen, bevor sie öffnete. Niemand würde uns stören. Ich zögerte. Alles in mir wollte ablehnen. Doch etwas anderes, ein Teil, der nie aufgehört hatte zu zittern seit jener Nacht, wollte wissen. Wissen, ob ich verrückt war oder ob jemand anderes gesehen hatte, was ich gesehen hatte. Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Bus durch die Stadt, den Kopf gegen das Fenster gelehnt, die Hände tief in den Taschen. Die Sonne schien, aber ich nahm sie nicht wahr. In mir war alles grau. Die Kneipe war klein, alt, fast vergessen. Ein Ort, an dem sich Stammgäste in schweren Jacken über alte Zeiten unterhielten. An diesem Morgen war sie leer. Tobe, Tobias, öffnete mir die Tür. Er war gealtert, ja, doch irgendetwas an ihm war unverändert geblieben. Die Schultern hingen noch immer leicht schief, sein Blick war unruhig, seine Finger zuckten, als hätten sie nie gelernt, stillzuhalten. Doch sein Gesicht war ernst. »Danke, dass du gekommen bist«, sagte er leise und ließ mich eintreten. Wir setzten uns an einen kleinen Tisch in der Ecke. Er zapfte 2 Biere, stellte sie vor uns, aber keiner von uns trank. »Ich habe oft an dich gedacht, weißt du«, begann er schließlich. »Nicht aus Schuld, also doch auch, aber nicht nur, sondern weil ich wusste, dass wir es beide gesehen haben.« Ich schwieg. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. »Ich habe damals geschwiegen, weil ich dachte, ich drehe durch, aber nach der Rückkehr, da war noch was. Ich bin nachts wach geworden und ich habe sie gesehen oder das, was sie war.« Ich spürte, wie mir der Magen verkrampfte. Sie stand draußen, hinterm Fenster. Dieselbe Kleidung, dasselbe Gesicht und sie hat gelächelt. Nicht zu mir, durch mich hindurch. Ich konnte mich nicht bewegen und dann war sie weg. Ich schluckte trocken. Er fuhr fort. Seine Stimme zitterte jetzt. »Vor ein paar Wochen bin ich zurück, zur Hütte. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich musste wissen, ob da noch etwas ist.« Ich starrte ihn an. »Und?« Er nahm sein Handy aus der Tasche, blätterte durch seine Galerie, zeigte mir ein Foto. Es zeigte die alte Hütte. Verfallen, Moos überwuchert, die Fenster eingeschlagen, das Dach teilweise eingestürzt, und auf der Türschwelle lag ein einzelner, halb verschlammter, aber gut erhaltener Turnschuh. Mein Schuh. der, den ich in jener Nacht verloren hatte, als ich durch den Matsch gerannt war. Unmöglich. Aber da war er. Unverkennbar. Dieselbe Farbe, dieselbe Marke, dieselbe verschlissene Sohle. Er lag einfach da, sagte Tobe, als hätte ihn jemand zurückgelegt. Ich konnte nichts sagen. Meine Gedanken wirbelten. Mein Atem ging flach. Ich glaube nicht mehr, dass das Ding nur ein Zufall war. Ich glaube, es hat uns ausgewählt. Irgendwie. Ich sah ihm in die Augen. In ihnen lag kein Spott mehr, keine Überheblichkeit, nur noch Angst und ein Funken Entschlossenheit. Wir müssen zurückgehen, sagte er. Gemeinsam. Wir müssen herausfinden, was da wirklich ist und was es will. Ich sagte nichts, aber mein Schweigen war Antwort genug. Die Entscheidung war gefallen. Ohne dass wir sie laut ausgesprochen hatten. Etwas in Tobes Blick, etwas in der Art, wie meine Hände zitterten, als ich das Bild des Turnschuhs betrachtete. Es war mehr als Neugier. Es war ein innerer Zwang, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hatte, wie Wasser hinter einem brüchigen Damm. Und jetzt war der Damm gerissen. Wir vereinbarten, uns am nächsten Tag wiederzutreffen. Diesmal nicht in der Kneipe, sondern bei ihm zu Hause. Tobe sagte, er habe etwas, das ich sehen müsse, etwas, das viele Jahre verborgen geblieben war. Ich fragte nicht, was es war. Ich konnte es mir denken. Und gleichzeitig wagte ich nicht, es auszusprechen. Als ich am nächsten Morgen seine Wohnung betrat, war sie überraschend ordentlich. Altmodisch, mit schweren Möbeln und vergilbten Vorhängen, aber sauber. Er führte mich direkt ins Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch stand ein alter Camcorder, schwarz und verstaubt, aber mit einem frischen Batteriepack an der Seite. Er gehörte Brenner, sagte Toby mit gedämpfter Stimme. Sie hatte ihn damals mit auf die Reise genommen. Sie hat gefilmt, als sie mit ihren Freundinnen auf dem Nachtspaziergang war. Ich habe nie davon gewusst. Erst jetzt hat sie ihn mir gegeben. Und selbst das nur unter Tränen. Ich schluckte. Mir war schlecht. Nicht, weil ich wusste, was ich sehen würde, sondern weil ich ahnte, dass es mich verändern würde. Tobe schaltete das Gerät ein. Der Bildschirm war winzig, das Bild körnig und flackernd, aber Ton und Bild waren vorhanden. Die Aufnahme begann harmlos. Kinderlachen. Drei Mädchen, darunter Brenner, liefen durch den Wald, die Taschenlampen tanzten über den Boden. Sie alberten herum, machten sich gegenseitig Angst, flüsterten »Buh« und kichern. Es war ein seltsam friedlicher Moment. Und genau deshalb war es so schwer zu ertragen. Dann geschah es. Brenner blieb zurück, um ihre Schnürsenkel zu binden. Die Kamera lag am Boden, leicht schräg, zeigte sie im Profil. Und dahinter die Bäume. Sekunden verstrichen. Nichts bewegte sich. Dann zwischen zwei Stämmen schob sich langsam ein Gesicht hervor. Nicht schnell, nicht springend, sondern wie etwas, das nicht entdeckt werden wollte. Ein bleiches, schmales Gesicht. Zu lang. Die Haut ledrig, grau, gespannt. Und die Augen schwarz. Viele, zu viele. In unregelmäßigen Abständen über die Stirn verteilt, wie die Punkte eines Insekts. Und ein Mund, der sich öffnete, als würde er das Lachen der Mädchen nachahmen. Ich spürte, wie mir der Magen umschlug. Brenner bemerkte es in dem Moment auch. Sie drehte sich um, sah das Gesicht und schrie. Der Schrei ließ das Mikrofon der Kamera übersteuern. Das Bild flackerte. Die anderen Mädchen kamen angerannt. Stimmen überlagerten sich. Dann wurde die Kamera hastig ausgeschaltet. Tobe drückte Stopp. Stille senkte sich über den Raum. Nur das leise Summen des Camcorders war noch zu hören. Ich konnte mich kaum bewegen. Mein Herz schlug so laut, dass ich es in meinen Ohren rauschen hörte. Das war es, sagte Tobe. Das war das Ding. Vielleicht nicht dasselbe wie bei dir, aber verwandt. Vielleicht sogar viele davon. Ich konnte kaum sprechen, doch irgendwann flüsterte ich: Was hast du damit gemacht? »Nichts«, sagte er. »Ich konnte es nicht. Und Brenner, Sie will nie wieder darüber sprechen. Sie hat Kinder jetzt. Und ich glaube, sie hat Angst, dass sie das Ding irgendwie mitgenommen hat, in sich trägt. Oder dass es ihre Kinder holen kommt. Ich nickte. Langsam. Ich verstand sie. Aber ich will antworten, sagte Tobe. Ich will wissen, was diese Kreaturen sind und warum sie uns damals ausgesucht haben. Und du glaubst, wir finden das heraus, nach all den Jahren? Er antwortete nicht sofort. Dann stand er auf, griff unter den Couchtisch und holte einen Stapel Papiere hervor. Ausdrucke, Zeitungsartikel, verschwommene Fotos, alles fein säuberlich in Klarsichthüllen sortiert. Ich habe recherchiert, sagte er. Es gab seitdem immer wieder Vermisstenfälle in der Region. Wanderer, Radfahrer, zwei Kinder, die mit ihren Eltern zelten wollten. Alles verschwand spurlos. Und in allen Berichten gab es einen gemeinsamen Nenner, seltsamer Geruch, Schatten im Wald und etwas, das sich als jemand Bekanntes ausgab. Ich sah ihn an. Wie Counselor D'Ambre. Er nickte. Ich glaube, sie kopieren Menschen oder sie schlüpfen in sie, wie Parasiten. Vielleicht müssen sie uns nur lange genug beobachten, um uns nachzuahmen. Ich konnte fühlen, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Du willst also zurück? Ich will nicht, sagte er. Aber ich muss. Und du auch. Du bist der Einzige, der es versteht, der es gesehen hat. Und ich will, dass wir vorbereitet sind. Er öffnete eine weitere Schublade. Darin lagen eine Taschenlampe, ein Jagdmesser und ein Stück rostiges Eisen. Kein Küchenmesser, kein Werkzeug. Es sah aus wie ein uraltes Fragment, vielleicht von einem Hufeisen oder einer Fessel. »Ich weiß nicht, wie viel du über Eisen weißt«, sagte Tobe, »aber es gibt Geschichten, alte Geschichten, dass es Dinge gibt, die echtes Eisen nicht berühren können, dass es sie verletzt, vielleicht sogar tötet.« Ich erinnerte mich an die verrosteten Nägel, die in alten Legenden Dämonen fernhielten, an Märchen, in denen Schmiedeeisen Tore schloss, die nie wieder geöffnet werden durften. »Das werden wir testen«, sagte er. »Aber nicht heute. Wir brauchen mehr. Ausrüstung, Licht, Karten. Und Mut«, fügte ich hinzu. Er nickte. Und in diesem Moment wusste ich, wir würden zurückkehren, nicht weil wir wollten, sondern weil wir nie wirklich gegangen waren. Der Morgen der Rückkehr war nasskalt und trüb. Ein feiner, eisiger Nebel hing über den Bergen, wie ein Schleier aus Atem. Wir fuhren im ersten Licht des Tages los, schweigend, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Der Wald, der einst unser Gefängnis gewesen war, rückte mit jedem Kilometer näher. Und je näher wir ihm kamen, desto lauter wurde das Pochen in meinen Schläfen. Es war kein bloßes Lampenfieber. Es war das Echo eines alten Schreckens, der sich erneut regte. Tobe lenkte den Wagen, während ich auf dem Beifahrersitz saß und die Scheiben absuchte, nicht nach dem Weg, sondern nach Bewegungen zwischen den Bäumen. In einem Rucksack lagen unsere Werkzeuge. Zwei starke Taschenlampen, ein tragbares Funkgerät, Wasser, Trockenrationen und Eisen. Ein alter Hufeisenring, eine eiserne Stange, sogar Nägel, in ein Stofftuch gewickelt und zwischen all dem eine rostige Metallplatte, so schwer und kalt, dass ich ihre Schwere noch spürte, als ich sie nicht mehr in der Hand hielt. Tobe hatte alles minutiös vorbereitet. Karten ausgedruckt, Wetterberichte gelesen, die Umgebung per Satellitenbild studiert. Doch keine Vorbereitung der Welt hätte uns wirklich auf das vorbereiten können, was unter der Erde wartete. Die Hütte war kaum wiederzuerkennen. Das Dach war teilweise eingestürzt, Fenster fehlten. Moos kroch über die Wände wie ein langsamer grüner Befall. Die Tür hing schief in den Angeln. Niemand hatte sich darum gekümmert. Kein Schild, keine Absperrung, kein Zeichen, dass je jemand zurückgekehrt war. Außer uns. Wir traten ein. Es roch nach feuchtem Holz, Moder und etwas anderem, das ich nicht benennen konnte. Etwas, das mich an kalte Haut und alte Träume erinnerte. Im hinteren Teil der Hütte, gleich neben dem halb verfaulten Holzstapel, war der alte Bunker. Früher zur Lagerung von Brennholz gedacht, war er jetzt nichts weiter als ein schwarzes Loch im Boden. Und genau dort hatte Tobe als Kind das Unfassbare gesehen. Counselor Dambre, oder das, was sie ersetzt hatte, in den Armen der Polizei, aufgeteilt in Teile, verpackt wie Abfall. Wir sagten nichts, als wir das Seil befestigten und die Eisenhaken in das morsche Holz schlugen. Alles, was gesagt werden musste, war längst ausgesprochen. Tobe bestand darauf, dass ich zuerst hinabstieg. Nicht aus Feigheit, sondern weil er wusste, dass ich es brauchte. Dass ich, wenn ich jetzt zögerte, niemals mehr den Mut aufbringen würde. Ich trat an den Rand des Lochs, schob meine Beine darüber und ließ mich langsam hinunter. Die Wände waren schmierig, das Holz feucht und es roch nach Erde, Schimmel und etwas anderem, etwas Altem, etwas, das dort nicht hätte sein dürfen. Der Schacht war nicht tief, aber er führte in einen horizontalen Tunnel. Der Boden war matschig, gespickt mit Ästen, Wurzeln und etwas, das aussah wie altes, zerfetztes Gewebe. Ich tastete mich voran, meine Lampe zitterte leicht in meiner Hand. Dann hörte ich das Seil über mir. Tobe kam. Wenig später stand er neben mir. Wir blickten beide in den Tunnel. Es war kein natürlicher Gang. Die Wände waren zu glatt, zu regelmäßig. Jemand oder etwas hatte ihn gegraben oder gebaut. Wir gingen weiter. Der Tunnel neigte sich abwärts. Der Boden wurde trockener, aber der Geruch intensiver. Es war der gleiche Geruch wie damals, süßlich faul, wie verwesender Atem in einer Grabkammer. Wir bedeckten unsere Nasen, doch er kroch trotzdem in uns hinein, setzte sich an unsere Gedanken, an unsere Erinnerungen. Jeder Schritt war eine Reise zurück in die Nacht unserer Kindheit. Nach etwa 20 Minuten Fußweg öffnete sich der Tunnel zu einer Höhle. Sie war groß. Größer, als ich es mir je vorgestellt hatte. In der Mitte lag ein Haufen aus Stoff, Metall, Holz, Dingen. Ein improvisiertes Nest aus Zelten, Rucksäcken, zerrissenen Schlafsäcken, zerbrochenem Spielzeug und Knochen. Kleine Knochen. Kinderknochen. Dazwischen Kameras, zerschmettert. Uhren, stehen geblieben. Schuhe. Einer davon war rot, mit verblasstem Muster. Ich erkannte ihn nicht, aber er gehörte jemandem, der niemals zurückgekehrt war. Tobe fluchte leise, griff nach seiner Eisenstange. »Bereit?« flüsterte er. Ich nickte. Wir durchsuchten die Höhle, langsam, vorsichtig, Schritt für Schritt. Immer wieder glaubte ich, etwas zu hören. Ein Flüstern, ein Atemzug, ein Schaben. Doch nichts rührte sich. Wir fanden eine Öffnung, verborgen hinter einem Vorhang aus Moos. Dahinter Stufen, roh in den Fels geschlagen, hinabführend in noch tiefere Dunkelheit. Ich konnte nicht sagen, wie weit wir stiegen. Vielleicht 20, vielleicht 30 Stufen. Alles war still. Kein Tropfen, kein Echo. Nur der Druck in unseren Ohren, als würden wir unter Wasser sinken. Dann erreichten wir einen Raum. Er war kreisrund, glatt, die Wände mit Mustern bedeckt, die aussahen wie Kratzspuren. In der Mitte stand ein Podest und auf ihm ein Spiegel. Oder etwas, das wie ein Spiegel aussah. Doch sein Glas war schwarz, als hätte man Öl darin eingeschlossen. Und es atmete. Das Glas dehnte sich leicht, pulsierte. Tobe trat näher. »Glaubst du, das ist es?« Ich konnte nicht antworten, denn in der Oberfläche des Spiegels sah ich etwas. Nicht mein Spiegelbild, sondern ein Gesicht. Ihr Gesicht. Counselor Dambre, oder besser gesagt, die Kreatur, die sich als sie ausgegeben hatte, dachte. Sie lächelte. Langsam. Und dann bewegten sich ihre Lippen. Kein Laut. Aber ich verstand die Worte. Ihr gehört jetzt uns. Ich schrie. Tobe riss mich zurück. Und dann brach alles los. Aus den Schatten krochen sie. Zu viele Gliedmaßen, zu lange Finger, zu viele Augen. Einige von ihnen trugen noch die Reste menschlicher Kleidung als Erinnerung daran, wen sie einst kopiert hatten. Und sie hassten uns. Ich spürte es. In jedem ihrer schlurfenden Schritte, in jedem Zucken ihrer verkrüppelten Körper. Wir kämpften. Mit dem Eisen. Mit bloßen Händen. Mit Angst und Wut und einem halben Leben voller Albträume. Die Kreaturen kreischten, als das Metall sie berührte. Nicht wie Tiere, sondern wie etwas, das einmal denken konnte und es verloren hatte. Ein Wesen schrie in einer Sprache, die ich nicht kannte. Doch mein Blut gefror trotzdem. Tobe wurde zu Boden geworfen. Ich stürzte mich auf das Ding, das ihn festhielt, rammte ihm die Metallplatte in den Leib. Rauch stieg auf. Der Geruch von verbranntem Fleisch, aber nicht menschlich. Es wich zurück. Und wir rannten. Wir rannten, stolperten, sprangen über Knochen und zerfallene Reste von Zelten. Raus aus der Kammer. Rauf die Treppe. Durch den Tunnel. Ich hörte sie hinter uns. Immer näher, immer mehr. Es war kein Wald mehr, sondern ein Bau. Ein Labyrinth aus lebendem Stein und schimmelnder Erinnerung. Wir schafften es bis zum Ausgang. Tobe kletterte zuerst. Ich reichte ihm das Seil und während er sich hochzog, wandte ich mich ein letztes Mal um. Sie standen im Schatten. Ein Dutzend, zwei Dutzend oder mehr. Und sie lächelten. Dann schloss ich die Augen, griff nach dem Seil und kletterte zurück ins Licht. Wir schafften es zurück zur Hütte, taumelnd, blutverschmiert, mit Schrammen und Rissen in der Kleidung und in der Seele. Draußen hatte der Regen aufgehört. Die Luft war klar, doch sie roch nach Eisen, nach Erde und etwas anderem, das wir nicht benennen konnten. Etwas, das uns nachgestiegen war. Wir saßen auf den morschen Stufen der Veranda, keuchend, zitternd. Für einen Moment sagte keiner von uns etwas. Nur der Wind strich durch das hohe Gras und irgendwo in der Ferne rief ein Vogel oder etwas, das sich wie ein Vogel anhörte. Tobe war bleich, seine Hände bluteten. In seiner Faust hielt er noch immer die rostige Metallstange, krampfhaft, als wäre sie das Einzige, was ihn in der Realität verankerte. Ich sah ihn an. Er sah mich an. Und dann lachten wir. Nicht, weil es komisch war, sondern weil wir noch lebten. »Siehst du das auch so?«, fragte er, die Stimme rau. »Das war kein Zufall. Die Höhle, die Struktur, der Spiegel, das war geplant.« Ich nickte. »Es war ein Nest«, sagte ich. »Ein Zuhause, ein Tempel vielleicht.« »Oder ein Tor«, murmelte Tobe. »Vielleicht ist es nie darum gegangen, uns zu töten. Vielleicht sollten wir nur schauen.« Sie wollten gesehen werden. Ich erinnerte mich an die Kreatur im Spiegel, an das Lächeln und an das Gefühl, das mich durchbohrt hatte. Nicht Angst, sondern Gewissheit. Sie hatten gewartet. Sie hatten uns ausgewählt. Damals, als wir noch Kinder waren. Und sie hatten gewusst, dass wir zurückkehren würden. Der Spiegel, begann ich. Tobe unterbrach mich. Er lebt. Oder ist zumindest ein Teil von ihnen. Vielleicht sehen sie durch ihn. Vielleicht ist er ihr Weg in unsere Welt. Und der Weg zurück. Wir fuhren noch in derselben Nacht. Kein Zelt, kein Feuer. Nur das Zittern unserer Hände am Lenkrad und der Schweiß auf unseren Hälsen. Hinter uns verblasste die Silhouette der Hütte. Doch der Gestank blieb noch lange in der Nase. Wie eine unsichtbare Spur, die sich nicht abwaschen ließ. Zurück in der Stadt sprachen wir nicht sofort darüber. Es war zu frisch, zu nah. Doch wir wussten, dass es nicht vorbei war. Nicht für uns und nicht für andere. Tobe begann zu recherchieren, intensiver als je zuvor. Er durchforstete alte Archive, kontaktierte lokale Historiker, las Bücher, die nach Schimmel rochen und aus längst vergessenen Kellern stammten. Und er fand Hinweise auf alte Legenden. Mündlich überliefert. Vom Volk im Matsch. Von Wesen, die tief unter den Wäldern hausten. Von Gestalten, die die Haut von Menschen trugen, um sich in Dörfer zu schleichen. Von Spiegeln, die keine Spiegel waren, sondern Tore zu einer anderen Welt oder zu einem anderen Bewusstsein. Wir wussten nun, dass das, was wir gesehen hatten, kein Einzelfall war. Kein Zufall. Sondern Teil von etwas Größerem. Etwas, das seit Jahrhunderten unter der Oberfläche lauerte. »Wir müssen zurück«, sagte Tobe eines Abends, ohne mich anzusehen. Ich nickte, aber nicht mehr als Kinder. In den nächsten Wochen rüsteten wir uns aus, richtig. Nicht nur mit Licht und Eisen, sondern mit Wissen. Mit Karten aus früheren Jahrhunderten, mit Hinweisen auf andere Orte, an denen ähnliche Dinge geschehen waren, und mit Werkzeugen, die wir selbst bauten, aus rostigem Eisen, gesegnetem Wasser und Dingen, die wir nicht laut benennen wollten. Unsere Träume wurden dunkler. Manchmal wachte ich auf, weil ich glaubte, meinen Namen in fremder Stimme gehört zu haben. Manchmal schrie ich im Schlaf, doch ich fühlte auch etwas anderes. Wut, keine kindliche Angst mehr, sondern den Drang zurückzuschlagen. »Wir werden sie finden«, sagte Toby, »und wir werden sie jagen.« Ich nickte, nicht weil ich glaubte, dass wir sie auslöschen könnten, sondern weil ich wusste, dass sie uns nicht vergessen hatten. Und wenn sie wiederkamen, und das würden sie, dann würden sie uns zuerst suchen. Doch diesmal wären wir vorbereitet. In jener Nacht, bevor ich endgültig das Licht ausmachte, trat ich ans Fenster meiner Wohnung. Die Straßenlaternen flackerten. Und für einen Moment, nur einen winzigen, schmerzhaft langen Moment, meinte ich, im Spiegelbild des Fensters nicht mein eigenes Gesicht zu sehen, sondern ein Lächeln. Breit, starr und uralt. Ich berührte das Glas. Kalt. Dann war es verschwunden. Ich schloss die Vorhänge und begann zu planen, denn dies war keine Geschichte über Angst, sondern über Rache, und sie hatte gerade erst begonnen.